Für die nachfolgende Sendung ist Sven Schmalz aus Lübeck verantwortlich.
Hey Leute, hier ist Radioaktiv Lübeck. Wir hören und sehen genauer.
Mahlzeit. Samstag, 14 Uhr, Radioaktiv mit neuem Intro. Ist das nicht gut? Es ändert sich doch was.
Moin.
Ja, und Sebastian Ising ist auch da und es geht um den, unter anderem um den G20-Gipfel. Das ist der Gipfel, Hamburg.
Ja, wenn der G20-Gipfel so episch wird wie das neue Intro, dann können wir uns ja auf einiges gefasst machen.
doch so, als das hört sich schon gut an. Ja, das könnte fast so werden. Also, ich gehe mal davon aus, wenn Herr Trump auftritt und treten lässt oder Frau Merkel dieses Intro eingespielt, passt doch irgendwie. Besser als andere Musik von damals.
Apropos Musik.
Ja, Musik. Ach ja, da war ja noch was. Das Intro ändert sich, also ändert sich auch das Startlied. Jo, mal gucken. Hurra, die Welt geht unter.
Kleidung ist gegen Gott, wir tragen Feigenblatt, schwingen an Lianen über den Heinrichplatz. Und die Alten erzählen vom Häuserkampf, beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame, wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Namen lehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es nicht näher braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für die Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzen, in den Schulbedarf, vergib ihn nicht. Denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflasterstein wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Nimm dir Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgitter. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten. Seit wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, geh was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nicht Sterne tragen. Komm, wir fahren in den Moos bedecken. Einem Reichstag ein Bürostuhl wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbahn ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus. Wirf noch mal ne Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist schön. Wer braucht ein Leben danach? Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Weiden hinter uns, wer auch im Ort spielen Tafler, dort wo früher der Potsdamer Platz war. Wenn ich aufwache, streich ich dir noch einmal durchs Haar. Schatz, ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da. Wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wenn wir wollen, sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen und nicht, wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Baby, die Zeit mit dir war so wunderschön. Ja, jetzt ist es wieder wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht, denn wir ziehen sie alle miteinander auf. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen. Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie versteht's nicht. Ein 100-Euro-Schein, was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies.
Die Welt unter in Hamburg? Ich hoffe es nicht.
Naja, die Welt wird nicht untergehen am kommenden Wochenende. Aber was man, glaube ich, jetzt schon festhalten kann, ist, dass die Scheinwelt der Rechtsstaatlichkeit untergegangen ist bereits in den letzten Tagen in Hamburg. Was ich bisher in Hamburg von linker Seite aus gesehen habe, das heißt von Seiten der Aktivisten, ist friedliebender Protest. Ich habe Nachbarschaften gesehen, die sich auf den Straßen spontan getroffen haben, um miteinander ein Bierchen zu trinken und gemeinsam über Politik zu sprechen. Ich habe Künstler gesehen, die Aktionen gestartet haben. Ich habe eine Wave-Tanzparty gesehen unter dem Motto G20, geht tanzen. Was ich allerdings nicht gesehen habe, ist die oft kolportierte Gewalt von irgendwelchen Aktivisten oder Zerstörern oder Störern, wie sie genannt wurden. Der Polizeieinsatzleiter Dudde hat ja angekündigt, die Strategie sei Deeskalation durch Stärke. Momentan habe ich eher den Eindruck, als ginge es darum, Eskalation durch Stärke herbeizuführen, denn die Wahl der Mittel, die da vorgenommen wird, ist völlig unverhältnismäßig. Also was wir nämlich auf der anderen Seite gesehen haben, auf der einen Seite die friedliebenden Proteste, auf der anderen Seite haben wir bereits schon im Vorfeld des G20 eine randalierende, betrunkene Polizeieinsatztruppe aus Berlin gab, die nach Hause geschickt werden musste. Wir haben eine widerrechtliche Räumung eines Zeltcamps, die jetzt auch vom Oberverwaltungsgericht bestätigt worden ist, dass sie nicht rechtens war. Wir haben Angriffe auf Pressevertreter. Wir haben Wasserwerfereinsätze gegen friedliebende Demonstranten. Also die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die auch ein wichtiges Element des Rechtsstaates ist, ist überhaupt nicht mehr gegeben. Und selbst der Einsatzleiter der Polizei musste auf Nachfrage zugeben, dass es zu keinen Straftaten bis jetzt auf Seite der Protester gekommen ist. Wenn allerdings schon gegen nicht vorhandene Straftaten mit Wasserwerfern und Knüppeleinsätzen vorgegangen wird, dann möchte ich nicht erleben, was passiert, wenn wirklich Straftaten passieren.
Da kommt wahrscheinlich der Wasserwerfer, Rollenpanzer und schiebt alles weg, was im Weg ist.
Also man muss auch, glaube ich, einfach überlegen, welche Bilder da erzeugt werden momentan in Hamburg. Das sind Bilder, die man eigentlich aus den 70er Jahren kennt, aus der Höchstzeit des RAF-Terrors. Wir haben schwer bewaffnete Beamte mit Sturmmasken und Maschinengewehren. Wir haben Panzer, schwerste Militärfahrzeuge. Wir haben irgendwie SEK-Leute, die sich an Hochhausfassaden abseilen. Es ist die Rede von Antiterrormaßnahmen und Terrorwarnstufen. Und dieses Bild, was da einfach erzeugt wird, ist halt völlig schief. Und ich finde es so interessant, dass es halt bis jetzt, und da bin ich sehr stolz drauf, von den Protestern völlig karikiert wird, dieses Bild, was der Polizeistaat da aufbaut. Nämlich, es ist einfach ein völlig friedliebender, bunter und sehr schöner Protest, der da gerade stattfindet.
Und das hat mittlerweile auch schon der Norddeutsche Rundfunk mitbekommen, die sich mittlerweile auch auf Seiten der Demonstranten schlägt und auch gegen die Polizei informiert. Also
Da bin ich auch höchst zufrieden mit. Man hat ja sonst durchaus immer die Problematik, dass in den Medien dieses Bild der standardlinken Chaoten, ist das Wort, genau, das habe ich gesucht vorhin, Chaoten und Randalierer gezeichnet wird, die für alles verantwortlich sind. Und das scheint diesmal in der Öffentlichkeit nicht zu verfangen, dieses Bild.
Es funktioniert halt nicht. Es gibt keine Randalierer.
Da hat sich natürlich auch die Polizei selber keinen Gefallen damit getan, unabhängige Journalisten zu attackieren. Ich habe ein Video von Jan van Aken gehabt. Da wurde eine Szene gefilmt auf den Hamburger Straßen. Da hatte man eine schreiende, keifende Polizistin, die mit einem älteren Herrn so um die 60 sprach, die ganze Zeit sagte, gehen Sie nach Hause. Und er sagte im ruhigen gefassten Ton, aber gnädige Frau, ich bin doch zu Hause. Das hier ist meine Stadt. Sie kommen hierher und riegeln mein Wohnzimmer ab. Und da wusste sie halt auch nichts drauf zu sagen, außer dann direkt halt mit strafrechtlichen Mitteln zu drohen. So, und wenn bereits irgendwie die Feststellung, dass die Stadt nicht der Polizei und nicht den G20-Gipfelleuten gehört, sondern dass sie den Menschen, die da wohnen, gehört, wenn das bereits ein Straftatbestand feststellt, den man irgendwie mit strafrechtlichen Mitteln begegnen will, dann gute Nacht.
Ich habe dafür einen Audiobeitrag von Radio Korax, logischerweise. Und die haben Rechtsanwälte Heinecke und Klingner mit eindringlicher Warnung, Angriffe auf Demokratie und Grundrechte zu erkennen. Und abzuwehren. Also dementsprechend aufgepasst, Hamburg, was ihr tut und wie ihr es tut.
Geht weiter mit Gabriele Heinecke.
Nach einigen Tagen, die wir jetzt erlebt haben, können wir Folgendes feststellen. Es gibt einen Feldversuch von Seiten des Staates. Wir sehen eine gigantische Bürgerkriegsübung. Wir sehen eine Aufstandsbekämpfung ohne Aufstand. Und man kann sich fragen, wem dient das Ganze? Ein Generalverdacht wird ausgesprochen gegen alle, die gegen G20 sind. Und das ist etwas, was überschwappt in die Presse. Man hat den Eindruck, dass die Politik, dass die Presse, dass die Polizei sich geradezu erhofft, dass etwas passiert mit der Hysterie, die geschürt worden ist. Und das, was Andreas Blechschmidt gerade gesagt hat, dass es mit Sicherheit nicht so ist, dass keine Gefahrenprognose vorhanden ist, sondern dass man vordergründig ohne irgendwelche Auflagen eine Demonstration genehmigt und damit so tut, als sei die Versammlung frei. In Wirklichkeit, wir aber heute Nachmittag, wo auch der anwaltliche Notdienst anwesend sein wird, erleben werden, dass es wahrscheinlich das Gegenteil von Demonstrationsfreiheit ist. Das lässt uns besorgt sein. Besorgt lässt uns auch sein, dass man den Eindruck haben kann, dass die Gerichte in gewisser Weise abgedankt haben. Das zeigt sich bei dem Beschluss des Verwaltungsgerichtes am Sonntag. Entenwerder ist erlaubt worden. Zur gleichen Zeit marschiert die Polizei auf und, ich will es mal despektierlich sagen, scheißt auf den Beschluss. Sie machen dem Gericht klar, dass der Beschluss, dass die Rechtsprechung sie nicht interessiert. Das darf nicht sein. Das ist eine Durchbrechung der Gewaltenteilung. Die Polizei geriert sich in dieser Stadt als Regierung, als Ordnungsfaktor und als diejenige Institution, die über alles zu entscheiden hat. Möglicherweise hat das Verwaltungsgericht verstanden, was die Polizei signalisiert hat, und du wirst gleich noch was dazu sagen, und darum beim zweiten Mal dann erstmal nicht genehmigt. Aber es kommen schon, und da sieht man den Hintergrund, es kommen von de Maizière schon Forderungen aus Berlin, nämlich wir brauchen angesichts dieser Massen, die hier auftauchen, eine Notstandsverfassung. Wir brauchen mitnichten eine Notstandsverfassung, sagt der anwaltliche Notdienst, sondern was wir brauchen, ist die Garantie der Grundrechte, ist die Garantie der Versammlungsfreiheit, und diese Garantie, scheint mir, wird in diesen Tagen wieder erkämpft, hoffentlich auch heute Nachmittag. Ich danke euch.
Vielen Dank, Gabriele Heinecke, und als nächstes spricht Martin Klingner.
Ja, schönen guten Tag, ich bin Martin Klingner, Rechtsanwalt. Ich vertrete das antikapitalistische Camp, das ursprünglich im Hamburger Stadtpark stattfinden sollte und zuletzt für den Elbpark Entenwerder in Rothenburgs Ort angemeldet worden ist. Gestern ist eine Auseinandersetzung zu Ende gegangen, die seit mittlerweile 2,5 Monaten andauert. Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht entschied in einem Eilverfahren, dass in Entenwerder bis zu 300 Übernachtungszelte für jeweils 2 bis 3 Personen, eine Küche und sanitäre Anlagen aufgestellt werden dürfen. Das klingt nicht nach viel, das ist es auch nicht, das ist viel weniger, als wir beantragt haben und uns zusteht. Aber trotzdem ist das ein juristischer Durchbruch, denn dieses Urteil erklärt im Nachhinein den gesamten Polizeieinsatz für rechtswidrig, den Polizeieinsatz, der verhindert hat, dass das Camp am Sonntag ab 12 Uhr aufgebaut werden konnte, und der nachfolgende Polizeieinsatz in der Nacht zum Montag, als die Zelte, die dort aufgestellt wurden, in brachialer Weise geräumt wurden, mit Schlagstock und Pfefferspray gegen die Demonstranten vorgegangen wurde. All dies erweist sich als das, was wir es immer bezeichnet haben, als ein rechtswidriger Akt. Das, was Gabi vor mir gesagt hat, ist zutreffend. Die Polizei schert sich nicht um Gerichtsentscheidungen. Sie hat am Sonntag geputscht. Geputscht hat die Exekutive gegen die Judikative. Das ist ein unglaublicher politischer Skandal, und dieser Skandal muss auch Folgen haben. Es ist zu fordern, dass alle Einsatzkräfte, die beteiligt waren, dienst- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es ist zu fordern, dass der Polizeieinsatzleiter Dudde sofort entlassen wird, und ist es zu fordern, dass Anni Grote als Innensenator der hierfür die Verantwortung trägt, seinen Hut nehmen muss. Das ist die Minimalforderung, die wir hier ziehen müssen. Wir müssen sagen, dieser Kampf, der über 2 Monate für das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geführt wurde, der endete mit einem Durchbruch insoweit, dass die Gerichte anerkennen mussten, solche politischen Camps stehen unter dem Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Das ist ein Durchbruch, das ist ein großartiger Erfolg. Was allerdings die Polizei geschafft hat, ist, faktisch zu verhindern, dass es zu diesem Camp kommt. Denn meine Mandanten haben gestern entschieden, unter diesen Bedingungen, unter den Bedingungen der Schikane, der Gängelung, der Gewalt durch die Polizei, kann ein solches Camp nicht durchgeführt werden. Und sie haben deshalb sich entschlossen, nicht zurückzugehen nach Entenwerder. Aber, und das hat die Polizei nicht geschafft, nämlich zu verhindern, dass Menschen nach Hamburg kommen. Dieses Verbot von politischen Camps in Hamburg hatte nämlich vor allen Dingen ein Ziel, den Menschen außerhalb Hamburgs zu signalisieren: Kommt nicht her, ihr seid hier nicht willkommen. Doch, ihr seid hier willkommen, kommt alle. Es sind Plätze besetzt worden, es sind Grünflächen geöffnet worden von Privatmenschen, es sind Häuser geöffnet worden, die Kirchen haben Flächen freigemacht. Das ist die richtige Reaktion, so muss darauf reagiert werden. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, nämlich dass sich diese Polizei mit ihrem Verständnis von Politik hier nicht durchsetzen kann. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Polizei wieder kontrolliert wird, dass sie mindestens unter die Kontrolle der Gerichte gestellt wird und dass sie hier nicht diese Freiräume haben darf, die sie sich nimmt und quasi diese Stadt mit einem Notstandsregime belegt. Das darf nicht sein in einem demokratischen Staat, und dagegen müssen wir kämpfen. Danke.
Ja, da schließe ich mich doch mal an. Also alle nach Hamburg.
Ich kann mich da leider nur in Teilen anschließen. Also die Polizei hat natürlich durchaus ihr Ziel erreicht, ein Signal außerhalb Hamburgs zu senden. Und ich glaube, das wird sich natürlich nicht fest in Zahlen messen lassen, weil der Protest eh breit getragen wird. Aber natürlich hat das, was da momentan geschieht in Hamburg und diese Auflösung des Rechtsstaates, die da vollzogen worden ist, eine Signalwirkung auf Menschen, die sich nach Hamburg zum Protest begeben wollen. Also ich habe Aussagen aus meinem Freundeskreis von Menschen, die ganz klar Angst haben, ihr verfassungsmäßiges Versammlungsrecht wahrzunehmen. Und man muss nochmal betonen, was da eigentlich für ein Skandal überhaupt stattgefunden hat in Entenwerder. Denn da ist im Prinzip Hand in Hand gearbeitet worden mit der Polizei und einem Verwaltungsgericht. So, jetzt kann man sagen, das ist ja schön, wenn staatliche Institutionen Hand in Hand arbeiten. Das ist aber in so einem Fall gar nicht vorgesehen, sondern was vorgesehen ist, ist, dass das ein Verwaltungsgericht den Polizeieinsatz kontrolliert und nicht im Nachhinein juristisch rechtfertigt. Und was da passiert ist, ist, dass die Polizei bereits zum Räumung des Camps bereitstand, als mitten in der Nacht der Verwaltungsgerichtsbeschluss beschlossen wurde. Das heißt, die Demonstranten auf dem Camp hatten gar keine Möglichkeit, selbst wenn sie eine Straftat begangen haben, was ja jetzt entschieden worden ist, dass es nicht passiert ist, aber selbst wenn sie eine Straftat begangen hätten, hätten sie gar nicht die Chance gehabt zu wissen, dass sie eine Straftat begehen. Das ist die abstruse Situation, die da hergestellt worden ist. Sie konnten diese gewalttätige Räumung also durch nichts verhindern. So, und das sind jetzt Menschen, die da irgendwie, deren Personalien aufgenommen wird, die wurden mitten in der Nacht mit Knüppeln aus einem juristisch erlaubten Zeltlager gejagt und dürfen dafür jetzt noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt irgendwie kassieren. Man merkt vielleicht, dass ich da echt ein bisschen echauffiert und aufgeregt bin. Aber es kann nicht sein. Das ist eine Aushöhlung des Rechtsstaates. Und das wurde ja gerade richtigerweise gesagt, wenn der Maizière jetzt darauf hinarbeitet, wir brauchen Notstandsgesetze, dann sage ich, den Notstand hat die Polizei ja erst selber geschaffen. Und das ist unfassbar. Das sind wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände, die da von der Seite aus irgendwie inszeniert werden und die de facto einfach nicht bestehen. Und das macht Sorge für die Zukunft des Versammlungsrechts.
Also nutzt man den G20-Gipfel als Möglichkeit, Bundeswehr im Inneren einsetzen zu dürfen daraufhin?
Ja, also ich glaube, ich kann da auch wieder die Analogie zu den 70er Jahren vornehmen, irgendwie die RAF, die ja nun auch historisch in ihrer Bedeutung sehr, sehr überzogen manchmal irgendwie teils dargestellt wird, die hat auch damals dazu gedient, gewisse Notstandsverordnungen durchzusetzen. Und es ist linker Protest wird seit jeher irgendwie benutzt, um Gesetzesverordnungen durchzusetzen und im Volk irgendwie Sympathie für solche Gesetzesverordnungen zu erzeugen, indem man den Menschen Angst macht. Das ist, also wenn man wirklich ernsthaft behauptet, von diesen friedlich feiernden Demonstranten, die da jetzt sind, gehe eine terroristische Bedrohung aus. Man muss sich ja mal diesen Begriff irgendwie vor Augen führen, der da gerade verwendet wird. Ich meine, die setzen das gleich mit Selbstmordattentätern, die sich irgendwie vor Schulen oder so in die Luft sprengen. Also, ne, das ist eine völlige Unverhältnismäßigkeit der Mittel. Und natürlich muss man sich dann fragen, wem dienen diese Bedrohungsszenarien, die da aufgebaut werden? Und die Antwort kann nur heißen, einer Verschärfung der Gesetzeslage.
Und es ist ja immer wieder in den Medien zu hören, da kommen 8000 gewaltbereite Linksextremisten, der schwarze Block. Wumms. Und schon ist Horrorszenario, Brennautos und etc. pp.
Die Diskussion hatte ich gerade im Büro. Da kam jemand und sagte mir, ob ich denn die Medien gelesen hätte. Er war völlig aufgeregt. Dann sagte er, er habe gelesen, dass 7000 gewaltbereite Menschen aus der Schweiz per Zug anreisen. So, und dann habe ich ihm die Frage gestellt, was ist eigentlich gewaltbereit? Also machen die vorher am Bahnhof eine Umfrage, bevor die in den Zug steigen? Sind sie gewaltbereit? Ja, nein. Oder ist das irgendwie ein Eintrag im Pass? Oder ist das eine grundsätzliche Lebenshaltung? Also, ich weiß nicht, ich glaube erstmal rein philosophisch gesehen, unter den richtigen Umständen ist jeder gewaltbereit. Und das ist ja auch eine Situation, die die Polizei irgendwie ausnutzt im vielfältigsten Maße. Wenn ich irgendwie den kompletten Tag, nachdem ich 34 Mal meine Personalien habe aufnehmen lassen müssen, die ganze Zeit umgeben bin von MGs, irgendwie schwerst uniformierten Einsatztruppen, die mit Wasserwerfern auf mich ziehen, nur wenn ich nicht die Straße binnen 5 Sekunden räume, dann ist es klar, dass es zu Aggressionspotenzial führt. Und ich kann nur hoffen, dass es regnet am Wochenende. Weil wenn ich mir vorstelle, diese Eskalationslage, die da gegeben ist, wenn die noch irgendwie mit 35 Grad irgendwie zusammenkommt und Menschen eingekesselt werden, dann wird es ein lustiger Tanz am Wochenende.
Dann freut sich wahrscheinlich jeder auf ein bisschen Wasser von den Wasserwerfern.
Ich werde ja vor Ort sein. Wir haben schon zum Beispiel gerade bei der Planung irgendwie dieser Fahrt am Samstag gesehen, was einem der Staat da schon für Hürden in den Weg legt. Denn die normalen Zugverbindungen von Lübeck nach Hamburg, die verkehren so nicht, wie sie sonst verkehren. Das heißt, die Deutsche Bahn ist auch involviert in irgendwie diese Durchsetzung des Sicherheitskonzeptes. So, und wenn ich jetzt mein Versammlungsrecht wahrnehmen möchte, dann muss ich jetzt mit dem Zug nach Altona fahren. Von dort aus muss ich in eine S-Bahn steigen, die aber auch nicht bis zum Hauptbahnhof fährt, sondern ich muss 2 Stationen vorher aussteigen, wo ich dann direkt einer Polizeistreife in den Arm, die meine Personalien aufnimmt. Und das alles unter Beteiligung der Deutschen Bahn eines Privatunternehmens. Selbst wenn es in Besitz der Bundesregierung ist, ist es ein Privatunternehmen.
Zumal, woher wollen die wissen, wie viel sozusagen gewaltbereite Leute kommen würden, wie zur Schweiz. Haben Sie sich vorher angemeldet? Wir wollen jetzt nach Hamburg.
Nee, ich lasse diesen Begriff Gewaltbereitheit schon nicht gelten. Denn da wird auch mit dem Begriff schwarzer Block wird immer was völlig Falsches suggeriert. Man muss auch sagen, größte Teile des schwarzen Blockes sind auch keine Gewalttäter. So, das sind, man kann sagen, dass es Leute sind, die gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Man kann sagen, dass es Leute sind, die mit Sitzblockaden Widerstand gegen die Staatsgewalt leisten. Aber das ist doch bitteschön noch weit, weit weg von Gewalttaten, die da suggeriert werden. Das sind, wenn man von den Menschen ausgeht, die da Autos anzünden oder Steine werfen, ist es auch vom schwarzen Block vielleicht 1%. Und deswegen diese Begriffe, diese Angstbegriffe, die da erzeugt werden, schwarzer Block, Chaoten, gewaltbereit, das ist alles so eine gewisse Sprache und ich finde, Linke sollten diese Sprache nicht verwenden.
Noch ein Begriff, Linksterrorist. Ganz böses Wort. Nutzen wir natürlich nicht in der Sendung. Es sind ganz friedliebende Menschen, die sich ein bisschen anders kleiden, aber das machen andere ja auch, also von daher alles locker. Machen ein bisschen Musik und ja, man nutzt einfach mal den eigentlichen Startsong, weil handeln müssen wir ja doch gegen diese G20, oder?
Weit in der Champagne im Midsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen Mondblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der Saft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz find ich, toter Soldat, deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt. Und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. War Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald. Nehme mir mein Vergnügen, wie's kommt mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat gingst du gläubig und gern in des Tod, oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss. Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss, oder dein Geschoss dir die Glieder zerfetzt. Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein. Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein, und dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
Aus diesem Grund gibt es Polizisten. So, um eine Überleitung zu finden. Ja, mein Friedenssong gegen die Bundeswehrsoldaten irgendwo da draußen in der Pampa. Oder Wüste, je nachdem, wie man es wünscht.
Ich habe hier nochmal ein schönes Zitat, was eigentlich nochmal die ganze rechtsstaatliche Problematik, die da gerade vorher sehr schön zusammenfasst, das stammt aus der Süddeutschen Zeitung. Und zwar schreibt die SZ da: Es gibt in Deutschland keine Demonstrationsgnade, es gibt ein Demonstrationsrecht. Es ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte in einer Demokratie. Es ist keine Zusatzleistung des Staates, kein Luxus, der bei zu hohen Kosten gestrichen werden könnte. Und ich glaube, das ist der letzte Satz, ist gerade der interessante. Denn die Argumentation, die gerade von Polizei oder auch staatlicher Seite in der Öffentlichkeit gefahren wird und die merkwürdigerweise auch sehr akzeptiert ist, ist, wenn Gewaltbereitschaft von einigen Seiten da ist, ist damit automatisch der Verlust der Demonstrationsrechte für alle Protestanten, die da vor Ort sind, und alle Aktivisten gegeben. Und das ist eben genau nämlich nicht der Fall. Nur weil der Staat sich irgendwie bedroht sieht von linker Seite oder von Straftaten, kann er nicht diese grundsätzlichen Verfassungsrechte und die demokratischen Rechte aufheben. Mal abgesehen davon, was das für eine abstruse Argumentation ist, mit derselben Begründung könnte ich ja das Münchner Oktoberfest aufheben. stecken lassen.
Da bin ich dabei.
Denn was da jeden Tag an Straftaten stattfindet, an Gewaltstraftaten, an Sexualdelikten oder so, das geht ja auch auf keine Kuhhaut mehr. Und die sind bestimmt in anderem Namen begangen, diese Straftaten, die dort verübt werden. Da höre ich aber nicht davon, dass man den besoffenen Münchnern irgendwie den Zugang zum Oktoberfestplatz verwehren möchte.
Warum eigentlich nicht? Schade. Weil das Oktoberfest in Bayern braucht ja irgendwie hier oben nicht wirklich jemand. Also nicht noch nicht mal Oktoberfest bei Hagebau irgendwie im Zelt. Weil bayerischem Gedöns nicht wirklich. Ja, ich habe ein paar Veranstaltungshinweise und zwar ganz frisch reinbekommen.
Nun folgen die Radioaktiv Lübeck Veranstaltungstipps. Am 13.07.2017 spielt das NDR Elbphilharmonieorchester im wunderschönen Dom zu Lübeck ab 20 Uhr auf. Am 15.07.2017 findet in Hamburg der Schlagermove statt, auf dem Heiligen Geistfeld, beginnend ab 15 Uhr. Ebenfalls am Samstag, den 15., findet in Lübeck das 15. Drachenboot-Festival hier bei uns vor der Tür im Klughafen ab 10 Uhr statt. Weiterhin gibt es auch noch am wunderschönen Timmendorfer Strand die 10. deutschen Beach- und Hockeymeisterschaften. Ab 10 Uhr geht es dort los. Viel Spaß und schönes Wochenende euch.
Ja, Beachvolleyball, Drachenboot. Sind die da Sport oder was? Naja, warum auch nicht? Also nichts für mich auch, für andere auf jeden Fall.
Ich muss gleich auch nochmal einen Veranstaltungshinweis anschließen, der noch vergessen wurde. Nämlich am 13.07. ab 19 Uhr in der Hundestraße 14 findet eine Veranstaltung zum spannenden Thema bedingungsloses Grundeinkommen statt. Da werden mehrere bekannte Bundestagskandidaten referieren zu diesem Thema und Fragen und Antworten zu diesem doch hier auch öfter in der Sendung am Rande mal erwähnten kleinen Thema referieren. Ich würde mich freuen, möglichst viele Hörer da begrüßen zu können.
Und dann mit zahlreichen Leuten, also es gibt viele Redner, die was zu sagen haben und ja, ich denke mal, länger als eine Stunde gehen wird.
Das wird bis 21 Uhr gehen, ja.
Vor einem langen Tag. Ja, dementsprechend Aufzeichnungen natürlich, logischerweise wird es dann hier auch mal gesendet im Verlauf der nächsten Wochen oder Monate, wenn es reinpasst. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen haben wir uns schon ein paar Mal so länger unterhalten.
Wollen wir heute mal ausnahmsweise nicht tun.
Ah! Und ich habe noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar vom Donnerstag, den 13. bis zum 15. gibt es ein Infomobil. Nicht von der Linken, nicht von der SPD, obwohl die Orion da ist. Und zwar vom Infomobil des Deutschen Bundestags. Auf dem Koberg gastiert es das Mobil. Und es geht natürlich nicht um die Bundestagswahl im September. Nein, völlig unparteiisch, außer dass Gabriele Ohm da ist. Aber die Zeiten sage ich jetzt nicht mal, keine Werbung für die SPD.
Aber da sehen wir mal die Unterschiede, ne? Und teilweise die Idiotie dieser Gesellschaft. Also wir haben dann irgendwie am Wochenende am Koberg einen Infobus des Deutschen Bundestages, der irgendwie dafür werben soll, welche freiheitlichen Rechte man qua Verfassung irgendwie als Bürger hat, während irgendwie keine 60 Kilometer entfernt genau diese Rechte von genau denselben Menschen, die diesen Bus geschickt haben, gebrochen werden. Das ist eine sehr interessante Ironie eigentlich.
Und wer noch ein bisschen vorher noch sich vorher schon mal informieren will, vom 10. bis zum 12. Juli ist das Ding in Wismar, dann Ludwigslust, Rostock und so weiter und so fort. Auch in Segeberg, aber gut, das ist ja zu weit weg von Lübeck, also braucht man nicht wirklich. Aber es ist schon ein komisches Infomobil und lädt jemanden von der SPD ein. Gut, sie sitzt im Bundestag, aber andere Prioritäten gibt es da irgendwie nicht. Aber es braucht ja keine Parteiwerbung. Nein, aber ich werde auf jeden Fall da sein und mich mal informieren, natürlich unparteiisch. Kritisch logischerweise sowieso. Und ja, mal schauen, was die guten Menschen da so treiben. Und es sind
die
auch
guten Menschen oder die guten Menschen?
Naja, kann man so sehen. Und es werden auch zahlreiche Schulklassen eingeladen. Also dementsprechend gibt es auch was Interessantes wahrscheinlich für
also
die Schulen.
Also das ist natürlich unabhängig von aller Kritik eine sehr wichtige Veranstaltung. Und ich muss sagen, dass auch gerade die Bundeszentrale für politische Bildung da sehr viel tut gegenüber den vergangenen Jahren, um irgendwie Demokratie gerade bei Schülerinnen und Schülern transparenter zu machen. Und das ist eigentlich sehr lobenswert. Und insofern kann ich jedem auch trotz Frau Hiller-Ohm oder vielleicht auch wegen Frau Hiller-Ohm die ganze Veranstaltung nur ans Herz legen.
Ja, man kann sich mal informieren, was der Bundestag so treibt. was die Bundestag überhaupt.
Ich möchte ja im Zurückgriff auf unsere letzte Sendung, in dem wir ja das Thema Ehe für alle kurz gestriffen haben, kann ich jeden Hörer nur ermutigen, mal zu Frau Hiller umzugehen und nachzufragen, warum die SPD denn im Bundestag 37 Mal gegen die Ehe für alle gestimmt hat. Kann gerne aber dann in der nächsten Live-Sendung jeder anrufen und mir die schönsten Antworten von Frau Hiller umpräsentieren. Vielleicht prämiere ich da ja was.
Ja, die nächste Live-Sendung wäre dann wahrscheinlich am 29. oder 22. Juli. Apropos am 29., da haben wir wahrscheinlich eine Band da, die live performen möchte. Und ich weiß zwar nicht, wer Elliot ist, aber Who is Elliot heißt die Band. Und ja, ich bin mal gespannt, auch was sie an Instrumenten mitbringen. Wahrscheinlich das ganze Equipment. Und das lohnt sich natürlich, die Live-Sendung anzurufen. 70 500 300, Vorwahl Lübeck ist klar und allen bekannt. So, da gibt es ja noch mehr außer G20, und zwar gibt es ein Freihandelsabkommen mit Japan. Genauso geschürt wie CETA, TTIP und Gedöns, aber irgendwie haben die das nicht so mitbekommen, dass es da irgendwie Proteste gab dagegen. Aber ich bin mal gespannt.
Das soll ja der EU-Japan-Gipfel stattfinden, und zwar mit einer, die EU und Japan wollen ein Freihandelsabkommen schließen. Herr Giegold, das ist doch eigentlich irgendwie gerade die passende Antwort auf den Freihandelsgegner Donald Trump, aber Sie kritisieren dieses Abkommen trotzdem.
Dieses Abkommen ist in der Tat natürlich auch eine symbolische Antwort auf Trumps Nationalismus und Protektionismus. Allerdings ist der Freihandel, so wie wir ihn heute kennen, eben nicht frei und schon gar nicht fair. Und deshalb ist auch dieses Abkommen leider ein Fehlstart für die Zeit nach Trump. In dem Abkommen haben wir wieder die gleiche Form von Globalisierung, die wir bisher haben, nämlich dass die Märkte geöffnet werden, aber soziale und ökologische Regeln bleiben unverbindlich und finden sich in dem Abkommen nur als Absichtserklärung. Das ist genau, was uns zu den Trumps, dem Brexit und vielen anderen populistischen Bewegungen überhaupt erst geführt hat, nämlich eine Globalisierung, die die sozialen Unterschiede immer größer macht und den Planeten zerstört. Das wird am Ende sich selbst zerstören, und deshalb finde ich auch dieses Abkommen mit Japan trotz der nachvollziehbaren politischen Idee wirklich einen Fehler.
Können Sie das noch ein bisschen in die Einzelheiten gehen?
Gerne. Sehen Sie, wir haben lange hier in Europa gestritten über die Frage der Schiedsgerichte. Sollen also Unternehmen das Recht bekommen, Staaten zu verklagen, wenn etwa Staaten gegen die Gewinnbedingungen für die Unternehmen ungebührlich vorgehen?
Und zum Beispiel Umweltrichtlinien erlassen.
Ja, also vor allem dann, wenn die diskriminierend wirken. Also wenn sie in einer juristisch zu definierenden Weise einseitig sind. Solche Sondergerichtsbarkeit braucht man eigentlich in einer Demokratie nicht, weil wir haben ja schon ordentliche Gerichte. Und wenn man schon eine Sondergerichtsbarkeit einrichtet für Handelsfragen, dann sollte sie sowohl Unternehmen die Möglichkeit geben zu klagen, wenn sie ungerecht behandelt werden, was durchaus vorkommt, und gleichzeitig sollten auch Geschädigte von Unternehmen Klagemöglichkeiten bekommen. Das haben wir nämlich heute praktisch nirgendwo. Wir haben immer wieder schwere Eingriffe durch Investoren in Landrechte von Bauern oder in Umwelt- und Verbraucherschutz. Hier gibt es aber oft keine Klagemöglichkeiten. Diese Schiedsgerichte sind einseitig. Und im EU-Japan-Abkommen ist dieses Problem bisher nicht endgültig gelöst. Aber es gibt eben auch keine Zusage und auch von Europa keine Absicht, Umwelt- und Verbraucherrechte einklagbar zu machen. Und damit haben wir hier wieder die gleiche Einseitigkeit. Ein zweites Thema, was uns sehr beschäftigt: Japan ist einer der größten Importeure von illegal geschlagenem Holz. Auch illegal geschlagenes Holz aus Europa, wie zum Beispiel aus Rumänien. Man müsste erwarten, dass im Rahmen eines solchen Handelsabkommens zum Beispiel Regeln gegen illegal geschlagenes Holz tatsächlich scharf gestellt werden. Das ist aber nicht geschehen. Und sie sind auch nicht einklagbar. Das gesamte Nachhaltigkeitskapitel des Vertrages ist leider nicht einklagbar. Und diese Einseitigkeit ist so ärgerlich, weil das Abkommen natürlich Vorteile hat, wie zum Beispiel Zollabbau oder Diskriminierungen beim Marktzugang, sowohl in Europa wie in Japan. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Das ist im Grundsatz etwas Positives. Aber man muss eben auch gleichzeitig die sozialen und ökologischen Rechte stärken.
Mal ganz kurz ein bisschen Musik reingebracht. So. Also irgendwie haben die das nicht kapiert mit TTIP und CETA und den ganzen.
Nein, ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen die Problematik, die rund um diesen G20-Gipfel entsteht. Das sind ja Themen, die da durchaus entschlossen diskutiert und auch beschlossen werden anschließend. Leider ist davon aber in der gesellschaftlichen Debatte wenig zu spüren. Also wir merken ja auch, worüber wir hier im Wesentlichen in dieser Sendung reden, wenn wir über den G20-Gipfel reden oder auch schon in der letzten gesprochen haben. Das ist nämlich genau diese Intensität der Krawalle, die da zu erwarten sind, die Sicherheitsauflagen. Und so wird quasi durch diese Veranstaltung selbst irgendwie die Debatte, die da eigentlich inhaltlich geführt werden soll, völlig überlagert. Ich glaube, ich habe ja letztes Mal nachgedacht über die Frage, was das eigentlich soll, diesen Zinnober inmitten der Hamburger Innenstadt abzuziehen. Bei 130 Millionen Kosten, bei einer ganzen Menge Sicherheitsdefizite, die da bestehen, bei der ganzen Krawallproblematik, die ja durchaus gegeben ist, das würde ich ja gar nicht negieren. Ich glaube, dass genau das der Sinn ist. Nämlich, dass die ganze Inszenierung, die drumherum läuft, von dem, was da beschlossen wird und was da inhaltlich diskutiert werden soll, ablenkt. Ich glaube, das ist das, was der eigentliche Sinn ist, weil man hat ja sonst keinen Mehrwert davon, diesen ganzen Stress auf sich zu nehmen, der da auch irgendwie jetzt in den Medien diskutiert wird. Und es sind genau solche Gesetzesabkommen, die jetzt gerade besprochen wurden hier im vorherigen Beitrag, die da diskutiert werden und für die sich die Öffentlichkeit jetzt gar nicht interessiert. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen das ZDF-Morgenmagazin gesehen. Die haben alle Viertelstunde zum selben Reporter nach Hamburg geschaltet, in der Frage und in der hoffenden Erwartung, dass da jetzt irgendwann bald Krawalle losgehen, damit man was zu berichten
hat. Wann brennt die erste Mücke-Container?
Genau. In die Richtung raus, das Auto. Das wäre natürlich Zeit gewesen, die man hätte haben können, um irgendwie über TTIP zu diskutieren. Und ich glaube, gerade die Frage der Freihandelsabkommen ist ein klassisches G20-Thema und ein sehr wichtiges Thema, denn wie gerade richtig gesagt wurde in diesem vorherigen Beitrag, wozu werden solche Freihandelsabkommen geschlossen? Also warum möchte ein Unternehmen einen Staat verklagen? Wann erlässt überhaupt ein Staat Gesetze, die ein Unternehmen behindern in seiner Entfaltung? Nämlich dann, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht oder wenn es um Verbraucherrechte geht. Das sind die beiden Fälle, in denen ein Staat Gesetze hinterlässt, um irgendwie die sich gegen ein Unternehmen handeln. Und es kann ja nicht in unserem Interesse sein, dass Unternehmen dagegen klagen können, dass Verbraucher- und Arbeitnehmerrechte gestärkt werden. Und das ist leider eine Diskussion, die wir auch jetzt gerade zu G20-Zeiten nicht führen, obwohl wir sie eigentlich führen müssten.
Apropos, die Jamaika-Koalition hat sich mal zu Wort gemeldet, also sprich die CDU und FDP. Die wollen die maximale Wochenarbeitszeit erhöhen und die Pausenregelung kippen. Also mehr Arbeit, weniger Pause.
Exakt, ja.
Das ist eigentlich schon sehr mutig. von der CDU und FDP.
Ja, ich habe vorhin schon mal darüber geredet, wie Polizei und Gerichte Hand in Hand arbeiten. Das ist jetzt ein Beispiel, wie Unternehmen und Gerichte Hand in Hand arbeiten, indem nämlich dann irgendwie demnächst eine Sondergesetzgebung irgendwie geschaffen wird und das Ganze wird auch noch von der Politik unterstützt. Wir bewegen uns inzwischen auf eine Spirale zu, in der Rechte für Unternehmer, für Menschen, für den normalen Mitbürger immer weiter gekappt werden. Und es ist keine Frage, es ist bei G20 die Gesetze, die du da hast, es ist bei der Hartz-IV-Gesetzgebung die Gesetze, die du noch hast, die Abschaffung von sozialen Sicherungsgesetzen, die Abschaffung von Arbeitnehmerrechten, die Abschaffung von Gewerkschaften und alles nur zur Stärkung des Marktes und zur Stärkung des Gewinnes.
Und ich sehe es ja schon wieder auf Arbeit, nur mehr Leistung, wenn du eine Raucherpause machst, nicht wie normalerweise 10, 12 Minuten, ne, Kippe rauchen wieder rein, also 5 Minuten Maximum, und wenn du mal aufs Klo musst, bitte ausstempeln und reinstempeln.
Da können wir ja auch den großen Bogen schlagen, irgendwie, was wir in der letzten Sendung diskutiert haben, nämlich dieses FDP-Modell des Bürgergeldes. Ich frage mich genau, was du da gerade ansprichst. Die FDP spricht dann von Freiheit. Ich sehe es momentan nicht und da können wir dann auch jetzt nach Hamburg blicken, wo denn gerade die Freiheiten des Bürgers liegen sollen. Und ich möchte nicht wissen, was unter einer FDP-Regierung in Hamburg los wäre. Praktisch gesehen ist diese Freiheit, die die FDP da meint, die Freiheit der Unternehmen und die Freiheit des Kapitals, nicht die Freiheit des Bürgers. Und das gibt sehr zu denken.
Also, den Bogen schlagen, also das ist schon, die ganzen Zusammenhänge muss auch mal so mitkriegen. Ist schon schwierig, aber.
Naja, wir sehen eine Gesamttendenz und das muss man zusammenfassen, wo die Individualrechte immer mehr gekappt werden. Sei es das Demonstrationsrecht, wie es jetzt beim G20-Gipfel passiert, sei es irgendwie die soziale Absicherung, wie es bei der Agenda 2010 und Hartz IV geschieht, sei es irgendwie die Verbraucherrechte und die Arbeitnehmerrechte, wie es mit TTIP und CETA geschieht. Und das ist schon ein Bogen, das sind Dinge, die inhaltlich zusammengehören. Wir diskutieren da nur gesamtgesellschaftlich nicht mehr drüber.
Ja, warum nicht?
Gute Frage, weil wir ja lieber davon Inszenierungen eines komischen Actionfilmes abgelenkt sind. Also teilweise, wenn ich ja auch die Berichterstattung durchaus sehe, dann denke ich, ich bin in der Episode von Cobra 11 oder wie das heißt, Autobahnpolizei. Das ist ja auch ein Berufsalltag der Polizisten, der da geschildert wird, der nicht nachvollziehbar ist. Also wir werden natürlich klar von einer medialen Inszenierung abgelenkt, von einer staatlichen Inszenierung abgelenkt und ich kann nur jeden bitten, sich davon nicht abschrecken zu lassen und am Samstag den Hintern nach Hamburg zu bewegen, um aktiv auf die Straße zu gehen. Im Spiegel wurde neulich sehr schön geschrieben, man darf jetzt nicht darüber diskutieren, wie kriminell oder gewalttätig oder chaotisch Aktivisten wären, sondern man müsste diese Leute eigentlich feiern, weil jeder, der Samstag nach Hamburg fährt, der fährt dahin, um Bürgerrechte zu stärken und für die Gemeinschaft einzustehen. Und das ist ein Wert, der heute auf jeden Fall sehr viel wert ist.
Für Samstag nicht kann, für Sonntag lohnt sich auf jeden Fall. Und mit dem Thema haben sich die Nachdenkseiten noch mal ausführlicher beschäftigt. Und ich denke mal, das ist Senderestflint und trotzdem nicht abschalten. Das dürfte sehr interessant werden. Und zwar G20-Proteste, Widerstandssimulation, Verfassungsbruch und kalkulierte Eskalation. Von wem, das wissen wir ja. Also wir sind's nicht.
G20-Proteste, Widerstandssimulation, Verfassungsbruch und kalkulierte Eskalation. Von Jens Berger. Am Sonntag begann die Anti-G20-Protestwoche mit einem Schaulaufen der konkurrierenden NGOs. Kampakt, Greenpeace und der BUND drapierten ihre Anhänger mit fototauglichen Kampagnenfähnchen und Banner und fertig war der Protest aus der Retorte. Zeitgleich setzte der Hamburger Innensenator de facto das grundgesetzlich garantierte Versammlungsrecht außer Kraft, als er Aktivisten ein Zeltlager untersagen ließ, das zuvor vom Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde. In der Nacht zündete die Polizei die nächste Eskalationsstufe und räumte das Protestcamp Entenwerder. Sollen die Aktivisten doch im Hotel Atlantik nächtigen und am Sonntag zur offiziellen G20-Demo Hamburg zeigt Haltung kommen. Da demonstrieren nämlich SPD und Grüne gegen sich selbst. Ein weiteres unwürdiges Kuriosum, das wohl auch nur der Hamburger Senat fertigbringt. Derweil interpretiert die Polizei die 38 Quadratkilometer große Sperrzone im Herzen der Hansestadt zu einer schlaffreien Zone und dreht dabei kräftig an der Konfrontationsschraube. Spätestens am Donnerstag, wenn das autonome und antikapitalistische Bündnis Welcome to Hell seine Proteste startet, droht die Situation endgültig zu eskalieren. Wer einen G20-Gipfel veranstaltet und den Potentaten aller Herren Länder stolz die Hände schütteln will, der muss auch dafür sorgen, dass die zu erwartenden Gegendemonstrationen ordnungsgemäß stattfinden können. Das hat nichts mit Anstand, Sitte oder Gerechtigkeit zu tun, sondern ist dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geschuldet, das von Artikel 8 des Grundgesetzes gesichert wird. Es ist auch klar, dass die bis zu 100.000 zu erwartenden Gipfelgegner nicht in den Nobelhotels an der Innenalster nächtigen wollen. Wer die 20 mächtigsten Politiker der Welt samt vierstelliger Entourage und eigenen Sicherheitspersonal zu sich einlädt, sollte es auch hinbekommen, den Gipfelgegnern ein ausreichendes Areal zur Verfügung zu stellen, auf dem sie ihre Zelte aufschlagen können. Der Stadtpark hätte sich dafür beispielsweise angeboten. Doch da der Schutz der Grünanlagen für den rot-grünen Senat einen höheren Wert besitzt als die grundgesetzlich garantierte Versammlungsfreiheit, fiel die naheliegende Lösung aus. Am 9. September findet im Stadtpark übrigens ein Open-Air-Konzert der Rolling Stones statt. Was mag da nur aus den gepflegten hanseatischen Rabatten werden? Kommerzpop schlägt Schutz der Grünanlagen, schlägt Grundgesetz. Das undemokratische Vorgehen des Hamburger Senats ist freilich kein Versehen und erst recht keine Verwaltungspanne. Monatelang hat man sich während der Vorbereitungsgespräche mit den Vertretern der Gipfelgegner taub gestellt und bis vor wenigen Tagen den Aufbau von Protestcamps durch lokale Gerichte untersagen lassen. Erst das von den Gipfelgegnern einberufene Bundesverfassungsgericht forderte die Stadt Hamburg vor einer Woche ultimativ auf, die Voraussetzungen für Protestcamps zu schaffen. Hamburgs Innensenator interessiert sich jedoch offenbar nicht für die Verfassung. Die Hamburger Argumentation, dass hinter den Protestcamps die militante autonome Szene stecke, ist ein Schlag ins Gesicht des Bundesverfassungsgerichts. Die Strategie der Stadt Hamburg ist keine Null-Toleranz-Strategie, sondern eine wohlkalkulierte Konfrontationsstrategie. Auf Konfrontation folgt Eskalation und dann hat der Senat genau die Bilder, die er braucht, um seinen Verfassungsbruch zu legitimieren. Ganz im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden die Ausschreitungen provoziert, mit deren Abwehr der Senat das Versammlungsrecht unterminiert. Ganz schön clever, könnte man sagen. Mit Demokratie hat dies jedoch nicht mehr viel zu tun. Vielleicht sollten die lieben Kollegen von zahlreichen Blättchen, die den G20-Protest erstaunlicherweise stets unter dem Motto »Protest gegen Putin, Trump, Erdogan« interpretieren, auch mal eins und eins zusammenzählen. Man kann über das diabolische Schlagzeilen-Dreigestirn ja denken, was man will. Das deutsche Grundgesetz wird in Hamburg jedoch weder von Putin, Trump noch Erdogan, sondern vom rot-grünen Senat der Hansestadt mit Füßen getreten. Mit SPD und Grünen gegen den rot-grünen Senat. Wer sich dies nicht gefallen lassen will, der kann am Sonntag auf dem Fischmarkt mitdemonstrieren. Dort zeigt dann nämlich das Bündnis, Hamburg zeigt Haltung, wie man hanseatisch korrekt demonstriert. Getragen wird das Bündnis von der evangelischen Kirche, der Hamburger SPD und den Hamburger Grünen. Und spätestens hier wird es wirklich grotesk. Einerseits bereiten SPD und Grüne also den G20-Gipfel vor, aber zugleich organisieren sie eine Gegendemonstration gegen sich selbst. Das ist völlig absurd. So linken Politiker Jan van Aken gegenüber den Nachdenkseiten. Zugleich findet übrigens die Großdemonstration Grenzenlose Solidarität statt G20 statt, die von zahlreichen linken Gruppierungen veranstaltet wird. Ziel der SPD und der Grünen ist es also auch, den Protest zu spalten. Das materialische Getrommel im Vorfeld gehört ebenfalls zu dieser Strategie. Man erweckt den Eindruck, als sei bei den echten Veranstaltungen mit brutaler Gewalt und Gegengewalt zu rechnen und lockt die Gipfelgegner, die sich davon noch nicht abschrecken lassen, auf zahme bürgerliche Alibi-Demos. Pulse of Europe lässt grüßen. Kampakt geht es vor allem um verwertbare Fotos und Spenden. Eine unrühmliche Rolle spielen dabei wieder einmal auch die professionellen Bewegungen wie Kampakt. Denen geht es wohl nicht so sehr um die Sache selbst, sondern vor allem darum, PR-taugliches Material zu produzieren, um noch mehr Unterstützer und vor allem noch mehr Spenden abzugrasen. Und dies gehen diese Bewegungen durchaus professionell an. So setzte man bereits am Sonntag mit der Protestwelle ein erstes, wenn auch erfolgloses Zeichen. Die Taz schrieb dazu mit ungewohnt kritischem Unterton, Zitat: Einer der Gründe für diesen mauen Auftakt liegt darin, dass sich das G20-kritische Bündnis auseinanderdividierte. Organisationen wie Compact, Greenpeace und der BUND wollten mit den vermeintlichen Schmuddelkindern, die zum Ende der Woche erwartet werden, nichts zu tun haben. Und so wirkte der Protest am Sonntag wie aus der Retorte, gepflastert mit Kampagnenfähnchen, die als Massenware verteilt wurden. Damit verabschiedeten sich die Nichtregierungsorganisationen aus einem Konfliktfeld, in dem gerade ihre Stimme gefragt gewesen wäre. Denn wie derzeit die Bundesregierung aus Hamburg eine grundrechtsfreie Zone macht, ist bekämpfenswert. Zitat Ende. Dem ist wenig hinzuzufügen. Wenn am Sonntag bis zu 100.000 Menschen gegen den Gipfel demonstrieren, wird Kampakt übrigens nicht mehr vor Ort sein. Aus kampaktnahen Kreisen hieß es, man wolle vermeiden, für die radikalen Forderungen von Teilen der Demonstranten mit in Haftung genommen zu werden und wolle auch nicht mit der zu erwartenden Gewalt in Verbindung gebracht werden. Das mag sogar so sein. Wichtiger dürfte jedoch sein, dass auf der Großdemo die Kampakt-Fähnchen kaum zu sehen wären und der Werbeeffekt damit passé wäre. Und so ein Fauxpas wird modernen Campaignern natürlich nie passieren.
Ja, das mal am Rande. Mal ein bisschen negative Werbung für Kampakt. Ja, da müssen sie durch, die Jungs. Aber Kampakt, ja, das war auch mal so eine Protestbewegung. Aber je professioneller das wurde und ja, Spendenaufrufe nach jeder Unterschrift, also Petitionsgedöns, ja, ist so ein bisschen bettelhaft. Also es geht auch ohne, habe ich mal gehört. So, das war's auch schon wieder fast für heute und dementsprechend, ja, bleibt nur sagen, bis nächste Woche, Samstag, 14 Uhr, hier bei Lübeck FM. Das war Johnny Firebirds Finders, Keepers, Losers, Weepers. Und jetzt kommt auch das neue Outro. Ja, wir haben nicht nur ein neues Intro, sondern auch ein neues Outro bekommen. Und dementsprechend herzlichen Dank an Juliane und logischerweise Lothar. Die suchen noch eine Bandnamen. Also wer die letzte Sendung verfolgt hat, der weiß, worum es geht. Und hier kommt das neue Otto!
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Radioaktiv Lübeck. Weitere Informationen zur Sendung gibt es unter www.radioaktiv-lübeck.de. Gerne per Mail auch an radioaktiv-lübeck@web.de.